Deutschlandfunk Nova.
Hallo.
Hallo.
Ich bin Sebastian. Darfst du mir deinen Vornamen verraten?
Mache ich. Gerrit.
Hallo Gerrit. Ich habe keine Ahnung, warum wir miteinander sprechen oder wer du bist. Ich vermute mal, wir kennen uns auch nicht. Vielleicht auch schon, wobei, wenn man ganz drüber nachdenkt, so viele Gerrits kenne ich tatsächlich nicht in meinem Leben. Warum wir miteinander sprechen, dazu gibt es so drei kleine Hinweise, die wir uns jetzt gemeinsam anhören, die mir hoffentlich helfen, auf deine Spur zu kommen. Und das hier ist der erste.
Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin. Und leider auch Theologie.
Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin.
Durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.
Heise Magister, heise Doktor gar, und ziehe schon an die 10 Jahr.
Das klang wie ein Mathe-Professor, der an der Tafel steht.
Der
Okay.
Okay.
Schön. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob du da irgendwo mit bei gewesen bist. Komm, ich stelle die Frage einfach mal. Ja. Bist du dabei gewesen gerade? Also vielleicht da gerade am Ende?
Nee.
Nee, bist du nicht.
Nee.
Nee, okay. Hätte ja sein können. Faust, ne?
Das klang so.
Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es um den Faust an sich geht oder eher so im übertragenen Sinne über die drei Fachgebiete, die da genannt worden sind. Vielleicht hast du mit denen was zu tun. Oder aber mit dem Kontext, der mir da am Ende noch eröffnet worden ist. Nämlich vielleicht bist du jemand, der aus irgendwelchen Gründen in die Schauspielerei gedrängt wurde, aber es vorher vielleicht nicht. Naja, hätte ja sein können. Hätte ja sein
ist ja
können.
Detektivisch, ja, ja, wahnsinnig.
Also,
ja.
Pass auf, ich fange mal von vorne an. Bist du irgendwo in der Wissenschaft tätig? Ist schon zu schwierig, die Frage,
nein, ich bin nicht in der Wissenschaft tätig.
Okay, das heißt, du bist kein Matheprofessor, der Faust spielen muss oder Mephisto oder so. Okay.
Nein,
okay. hast du was mit Schauspielerei zu tun?
Nein.
Nein, natürlich nicht. So, mit den Fachgebieten, die wir da gehört haben, im weitesten Sinne, also weiß ich nicht, bist du Jurist oder Mediziner? Oder?
Nee, aber ein Ding klang da ganz gut in meiner Richtung. Damit habe ich mal was zu tun.
Was war es denn jetzt? Juristerei, Medizin und das andere, das dritte ist?
Nee, also nichts von den beiden, sondern das andere.
Ach, das andere,
was
verdammt.
Benannt wurde.
Wenn ich jetzt...
wenn ich jetzt nochmal zurückschwungen könnte.
Ja, und Faustfest wäre Juristerei.
Geiles Wort, Faustfest.
Ist auch nicht schlecht. Ach, Philosophie war das eine. Nein, klar, Philosophie ist das andere, natürlich. Ja, guck mal.
Da war noch eins, ja, dann waren es 4.
Echt? Verdammt. Mhm. Philosophie, Juristerei... Medizin, Theologie?
Mhm.
Echt? Was denn? Mhm. Boah, guck mal, mein Hirn hier ist Stückchen für Stückchen, aber es ist ein großes Fragezeichen, das mir hinterhergeschoben, ja. Theologie, du hast was mit Theologie zu tun.
Ja.
Theologie begegnet man in 2 möglichen Fällen, von denen ich weiß in seinem Leben, nämlich einmal, wenn man was in der Kirche auch werden möchte, ne? Also Priester oder irgendein anderes Amt, also wenn man quasi in die Kirchenlaufbahn einsteigen möchte, oder aber wenn man es studiert aus, ich sag mal, erweltlichen Gründen, und das ist in der Regel sowas wie Lehramt. Ne? Bist du Lehrer?
Ich bin kein Lehrer. Hm. Aber ich bin auch nicht das Erste.
Okay. Also du bist auch nicht diese Laufbahn eingeschlagen quasi. Du hast nicht Theologie studiert, um Priester, Pfarrer, was auch immer zu werden.
Richtig.
Ja. Aber du hast Theologie studiert.
Ja.
Guck mal, ich habe noch 2 Hinweise. Nehmen wir die nochmal mit rein. Hier ist der 2.
Ganz schön gut aber schon.
Ja?
Wirklich.
Okay. Ja. Na, gucken wir mal, wo es hinführt.
Insbesondere sind das die Laute F und W, bei denen die oberen Schneidezähne die untere Lippe berühren.
W.
Und hier sehen wir das blaue Gewebe. Das sind die Zähne, die Unterlippe und die Oberlippe. Dadurch, dass der Unterkiefer eine andere Position hat vis-à-vis des Oberkiefers, wird die Produktion dieser Labiodentale erleichtert. Und ein P kann dann zufällig oder häufiger als eine Art Pf artikuliert werden, also ausgesprochen werden, und das kann sich dann festsetzen über Generationen.
Pf. Ja, das hätte mir jetzt weiterhelfen können, aber es bringt mich jetzt in dem Pfad, den wir gerade gemeinsam beschritten haben, so gar nicht weiter. Okay. Also was das jetzt mit Theologie zu tun hat.
Und dann noch die Unterlippe und die Oberlippe, das ist auch nicht einfach gewesen jetzt für dich, du meine Güte.
Aber wirklich, jetzt kann ich nur irgendwie vermuten, ein Aussprachefehler wäre mir möglicherweise, ein Aussprachepotenzial, sagt man ja vielleicht freundlicherweise, wäre mir jetzt bei dir nicht aufgefallen. Hast du denn irgendwas mit, was auch immer das ist, also mit Linguistik, mit Aussprache von Dingen zu tun? Oder beschäftigt dich das irgendwie auf irgendeine Art und Weise?
Die Aussprache nicht, aber die Richtung ist gut.
Die Aussprache nicht, aber die Richtung ist gut. Hat das irgendwas mit Theologie zu tun oder ist das irgendwie einfach nur ein Zufall, dass du Theologie studiert hast dann in diesem Zusammenhang?
Also aus früherer Sicht ist es eher ein Zufall. Aus heutiger Sicht gehen die Themen ganz gut aneinander über. Also ich habe das nicht studiert, um das zu machen, was ich heute mache, aber...
Es passt irgendwie jetzt doch zusammen, es hat sich gefügt.
Es passt jetzt irgendwie super zusammen, genau.
Weißt du was? Wozu gibt es einen dritten Hinweis, wenn man ihn nicht hört?
Ich wollte es nicht sagen, ne? Aber...
Hier ist er.
Wie die perfekte oder besser gesagt charismatische Stimme klingt, hat Oliver Niebuhr in eine Formel gepackt. Dazu hat er Stimmen in verschiedene Parameter zerlegt, wie Tempo, Rhythmus, Melodie, Lautstärke und Pausen. 16 Parameter werden gemessen. Daraus berechnet er den Wert für das akustische Charisma. Höchstwert ist 100.
Das akustische Charisma.
Boah, ich wollte gerade das Wort rausholen und sagen, was für ein krasses Wort.
Geil, oder?
Das akustische Charisma, das ist auf jeden Fall ein Hashtag wert.
Okay, aber diesem Wort bist du offensichtlich auch noch nicht begegnet. Aber du hast was damit zu tun, mit dem, wie Stimmen klingen, ja?
Ja, mit Stimme habe ich zu tun.
Mit Stimme hast du zu tun, ja.
Nicht mit dem Klingen, sondern einfach generell mit dem ganzen Wort Stimme.
Mit dem ganzen Wort Stimme. Und
in
das
jeglicher Bedeutung.
Jetzt, ne, bei Theologie komme ich dann irgendwie so auf sowas wie die geistlichen Menschen, die in der Kirche auftreten, zumindest in der katholischen Kirche, ich weiß gar nicht, wie das in der evangelischen ist, ich bin katholisch sozialisiert, die betrachten sich ja oder funktionieren als Stimme Gottes. Hat es damit was zu tun?
Nee. Das wäre jetzt zu episch, weißt du? Das wäre zu groß.
Ach komm mal, ja. So ein bisschen was Großes, was Episches für so einen Sonntagvormittag ist doch gar nicht so schlecht.
Ja, ich liebe ja Epik, ne? Ich bin der Erste in der Reihe, aber das ist jetzt gut, schon vor allen Dingen momentan. Da machen wir das lieber nicht mit der katholischen Kirche.
Ja, da hast du natürlich recht.
Ich bin übrigens evangelisch, ja.
In dem Fall Glückwunsch. ich kann da nur mutmaßen, also ich habe auch mal irgendwann vor vielen Jahren Sprachwissenschaften und irgendwas mit Linguistik studiert. Aber du hast gerade gesagt, dass du mit Stimme was in allen Bedeutungen zu tun hast. Also du bist nicht selber eine Stimme, also du hast natürlich eine und bist damit auch irgendwie eine, aber du beschäftigst dich schon mit der Stimme von anderen.
Ich würde sagen, beide Sachen, die du gerade gesagt hast, sind nicht voneinander zu trennen.
Aber hat es was damit zu tun, quasi wie Stimme am Ende wirkt? Also beschäftigst du dich mit der Wirkung von Stimmen?
Ja, auf jeden Fall auch. Und ein großer Teil.
Ist ein großer Teil. Also könntest du mir zum Beispiel irgendwas darüber sagen, wie ich auf dich wirke, ohne dass wir uns bisher gesehen oder getroffen haben, anhand meiner Stimme? Oder du könntest mir vielleicht sagen, was meine Stimme über mich aussagt?
Oh, jetzt sind wir ganz, ganz weit vorne. Jetzt wird es ganz heiß. Okay. Ja, genau. Das glaube ich zu können.
Das heißt, du bist ein Stimmenflüsterer.
So hat mich noch keiner genannt. Aber also ich habe auf jeden Fall mit Stimme eine Expertise.
Und was hat das jetzt noch mit Theologie zu tun? Da bin ich wirklich drauf gespannt, wenn ich da...
Ist auch im Bogen, ey. Ist, meine Güte, ja.
Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich noch viel näher rankomme. Ja? Also wäre meine These, dass du, wir haben zum Beispiel jemanden hier, den wir in Deutschlandfunk Nova immer mal wieder befragen, wenn es um Politikerinnen und Politikerinterviews geht, wenn es gerade spannend wird. Ja. Und der liest in den Gesichtern und in der Gestik der Menschen, die da gerade sprechen und versucht, so gut das eben irgendwie geht, auch wenn das natürlich dann viel mit Dingen zu tun hat, die man nicht hundertprozentig sagen kann, aber versucht, eine Stimmung, die auf der Metaebene sich überträgt, trägt, eben durch Gestik, durch Mimik zu kommunizieren, zu entdecken und ne, uns irgendwie mitzugeben. Vielleicht machst du das oder kannst du das auf einer Metaebene, bekommst du mit, was eine Stimme über das Gefühlsleben deines Gegenübers aussagt, ohne auf das zu hören, was sie eigentlich actually sagt.
Ziemlich gut, ja. Das ist auf jeden Fall ein ganz großer Teil meines Jobs.
Gerrit, ich bin total gespannt, was dein Job ist, ehrlich. Ich war lange nicht mehr so gespannt. Jetzt lass die Katze aus dem Sack. Wenn ich dann schon einigermaßen nah dran bin, dann gebe ich mir einen Dreiviertelpunkt und du sagst mir, was noch fehlt und was du überhaupt tust.
Du hast gerade sogar einen großartigen Satz gesagt, was die Stimme über dich aussagt und wie sie quasi das Leben auch verändern kann. So heißt tatsächlich der Untertitel von meinem Buch, sei eine Stimme nicht nur ein Echo. Ich bin Autor, ich habe ein Buch über das Thema Stimme geschrieben, über das Thema Stimme und Gesellschaft, was die Stimme über uns aussagt, wie wir unsere eigene Stimme nutzen können, um wirklich woanders hinzukommen, glücklicher zu werden, gesünder zu werden. Es hat auch mit der inneren Stimme zu tun. Und mein Job ist generell, ich bin studierter Musikwissenschaftler und Theologe, Themen, die eine Relevanz haben, eine Stimme zu geben. Also zum Beispiel gerade das Thema Mental Health schließt ganz toll an diesen Punkt. Also warum reden wir nicht über unsere Probleme? Warum reden wir nicht über unsere Sorgen? Ich arbeite mit Menschen in Krisensituationen. Ich arbeite auch mit vielen Prominenten. Ich arbeite aber auch mit ganz vielen Leuten aus der Wirtschaft, bin in Unternehmen und mache immer so diese Themen Stimme, Kommunikation, Mental Health, und so Empowerment, Female Empowerment, aber auch alles andere, was das Thema Empowerment und Motivation angeht. Und bin aber auch Entertainer und bin Sänger und war schon ein paar Mal in den Charts und habe halt wirklich so zwei Karrieren, die einfach jetzt parallel laufen.
Das ist ja witzig.
Und deshalb war Stimme immer für mich total wichtig. In meinem eigenen Leben hat sich alles um die Stimme gedreht und jetzt natürlich nochmal im Kontext mit anderen auch nochmal mehr.
Das heißt, wirklich in deinem Leben dreht sich irgendwie alles um Stimme. Also auch wenn du so zwei verschiedene Wege hast, die du so verfolgst, das ist ja echt ein witziger Zufall dann am Ende. Oder vielleicht auch kein Zufall, wenn du Musikwissenschaften studiert hast, aber eine interessante Fügung auf jeden Fall.
Genau, das ist halt auch so ein bisschen der Lebensweg. Mit 5 war klar, ich will Sänger werden. Und dann hat sich das alles so ergeben, dann kamen die ersten Erfolge. Aber irgendwann auch so ein kleiner Knick im Leben, wo ich gemerkt habe, das ist es jetzt nicht nur, irgendwie in den Charts zu sein und irgendwie den Popstar für andere zu mimen und immer zu lächeln. Habe dann auch meine Stimme verloren und musste dann wieder von vorne irgendwie anfangen. Habe noch mal eine zweite Karriere dann gemacht, so als Stimmcoach, als Coach, der das Potenzial hinter der Stimme sieht, was das verändert bei Menschen und was das wirklich an Persönlichkeitswachstum bereithält, dieses Thema. Und darüber ist dann mein Autorendasein gekommen. Ich habe das Buch geschrieben und bin seitdem so als Experte für diese Themen, werde ich geholt. Aber nach wie vor bin ich in der Entertainment-Industrie. Ich moderiere, ich singe, ich gebe Themen eine Stimme, die für mich eine Relevanz haben.
Dann gib doch noch deinem Namen eine Relevanz. Gerrit, wissen wir bisher, du hast bestimmt auch einen Nachnamen.
Gerrit Winter.
Hallo, freut mich, dich kennenzulernen.
Dito. Schöne Stimme übrigens.
Auch vielen Dank. Vielen Dank. Sagt ihr dir jetzt irgendwas über mich oder gibt ihr dir irgendwas mit? Oder hast du irgendwie eine Ahnung oder kannst du auf irgendwas zurückschließen, wenn du jetzt diese Stimme hörst?
Ich höre natürlich bei dir, dass du einfach vom Fach bist und dass du eine Stimme hast, die du unter Kontrolle hast. Es gibt ja wenige Menschen, die ein Bewusstsein für die eigene Stimme haben. Da fing ja mein Job ursprünglich mal an. Die meisten Menschen wissen gar nicht, ich sage mal, Zitat, Worte sind wie Messer, fass es am Griff an, kannst du was durchschneiden und wenn du es an der Klinge anfasst, dann schneidest du dir in die Hand und so ist es ja. Wir wissen alle nicht, was das jeden Tag bei anderen auslöst, unsere Stimme, und Moderatoren wie du, die sind natürlich vom Fach, die haben ihre Stimme voll im Griff und du wirkst natürlich super selbstsicher, du wirkst eloquent, du weißt damit umzugehen, du hast da ein Spiel drin, du bist einfach dir über deine Fähigkeiten bewusst und ich glaube, das sind ganz, ganz wenige Menschen in Bezug auf die eigene Stimme, was es beim Gegenüber anrichtet, wie man darin was lesen kann. Also ich sage mal, Leute, die Depressionen haben, die klingen halt brüchig. Die klingen nicht mehr strahlend, die sind halt matt. Wenn du aber mit deinen Freunden im Cabrio sitzend der Sonne entgegenfährst und laut singst und schreist, wie klingt dann wohl deine Stimme? Mein Buch geht darum, dass ich sage, Seele gleich Stimme, Stimme gleich Seele. Und was können wir darüber lernen, wenn wir uns mal zuhören und gucken, warum sprechen wir so? Haben wir so Glaubenssätze drin wie, was glaubst du, wer du bist? Und deine Lache ist hässlich und du klingst scheiße, stell dich hinten an, was glaubst du? Ja, die Welt hat doch nicht auf dich gewartet. Sowas hört man in der Stimme. Ob man geschlossen redet, so mit den Zähnen zugebissen und sich immer durchbeißt oder ob man nach vorne geht und vielleicht viel zu aggressiv ist von seiner Sprechweise, so wie jetzt, dass es immer so nach vorne geht. Oder ob man so ganz gechillt, schön sich unterhält und man denkt, oh, dem höre ich einfach gerne zu. Aber warum? Ja, weil der irgendwie mit sich im Reinen ist. Der ist sich bewusst darüber.
Das heißt, man kann das im Zweifel auch trainieren. Ja, also ich kann jetzt, wenn ich irgendwie sonst so aggressiv oder zu schüchtern oder wie auch immer spreche, kann ich zu dir gehen und du kannst mir Tipps geben oder auch, mit einem Training oder sowas, versuchen zu helfen, dass ich meine Stimme in Richtung angenehm pushe. Whatever that means.
Richtig, genau. Ich glaube, es geht darum, ich sage immer das Wort, die wahre Stimme finden. Also was ist die Stimme, bevor das Leben zugeschlagen hat, bevor mir Leute diese Glaubenssätze eingetrichtert haben, dass ich scheiße klinge oder dass ich hässlich aussehe, wenn ich singe oder lache oder spreche. Und wenn man das zurückspulen kann, also auch so Traumata sich anzugucken oder so Glaubenssätze oder einfach Dinge, die man erlebt hat, die auch wirklich sehr oft bei vielen Menschen äußern darin, dass sie ja somatoforme Störungen haben, psychosomatische Krankheiten nicht daraus entwickeln, weil sie ihren Mund nicht mehr aufkriegen, ja? Weil sie verstummen. Gerade jetzt während der letzten 2 Jahre, super schönes Thema, wir ja, haben suggeriert bekommen, atmen ist scheiße, sprechen ist scheiße, singen ist scheiße, ja. Sprechen, jemand ansprechen ist eine Todsünde. So, was macht das mit uns als Gesellschaft? Darum geht es auch in meinem Buch. Dieser Verlust dieser großen Errungenschaft Stimme. Ja, dadurch unterscheiden wir uns von allen anderen, dass wir miteinander sprechen und kommunizieren können und den Wert auch wieder nach oben zu stellen. Warum machen wir per WhatsApp Schluss? Warum swipen wir uns unseren Partner? Warum reden wir nicht mehr darüber? Warum reden wir nicht über unsere seelischen Nöte? Mental Health ist ein ganz großes Thema. Und das ist ein Grund, weshalb Leute zu mir kommen und dann Coachings, Seminare, Workshops buchen, weshalb ich ein Unternehmen gehe, weil man diese ganzen Sachen mal ja, ein Bewusstsein dafür erschaffen soll.
Erstmal vielen Dank für die netten Worte auch, die du jetzt über meine Stimme gesagt hast. Aber klar, ne, ich mache das beruflich, hast du gerade auch gesagt. Deswegen habe ich mich mit meiner Stimme natürlich auseinandergesetzt und bin auch gewohnt, zum Beispiel meine eigene Stimme zu hören. Was aber ganz häufig, glaube ich, passiert, ist, dass Menschen, die das nicht gewohnt sind, ihre eigene Stimme doof finden. Was
total
auch daran liegt, dass man sie anders hört. Aber warum haben wir so wenig Selbstbewusstsein oder häufig, also es ist jetzt so, ne, ein Gefühl, das kannst du jetzt vielleicht auch widerlegen, wenn du sagst, das liegt vielleicht nur daran, dass wir uns anders hören. Aber ich habe das Gefühl, wir haben häufig irgendwie ein Problem mit unserer eigenen Stimme.
Das kann ich absolut unterschreiben. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, sage ich auch jetzt mal extra, obwohl ich das Wort nicht mag, weil es einfach so allgemeingültig ist. Leute sagen immer, ich kann nicht singen. Dann sage ich, ja, kannst du denn Italienisch? Und warum gehst du zum Italienischkurs? Ja, ja, stimmt, hast du recht. Ja, also man setzt voraus, dass man singen können muss und man muss sich schön anhören. Aber das muss man erstmal gar nicht. Man muss das lernen. So, das hat ganz viel mit dem Thema Selbstliebe zu tun und mit dem Thema Bewusstsein. Wir hören uns einfach anders, als wir wirklich klingen. Also wir hören uns über unsere innere Resonanz, also quasi hören wir unser Ohr von innen, weil wir uns von innen wahrnehmen, weil das ja auch innen drin passiert, im Kehlkopf. Und außen klingt es ganz anders. Und wenn man dann außen hört, findet man außen komisch, weil sich das innen anders anhört. Aber so wie außen hören nun mal alle anderen unsere Stimme. Und daran kann man natürlich auch viel verändern. Es gibt dieses Phänomen, dass zum Beispiel Frauen, die immer ihren Mann stehen müssen, sage ich immer. Ja, also gerade in der Weltwirtschaft und so weiter, wo 3% aller Vorstände nur Frauen sind, da merkt man sehr oft, dass die entweder viel zu hoch rutschen in ihrer Stimme und dann immer so ganz hoch lalalala reden und nicht wahrgenommen werden und nicht ernst genommen werden. Oder halt sehr tief reden, die ihren Mann stehen müssen, die dann einfach reden wie ein Mann, obwohl sie ihre Stimme ja eigentlich richtig benutzen können mit ihrem Sitz. Und dadurch würden sie eigentlich erst Durchschlagskraft erzielen. Oder Männer, die zum Beispiel mit der Krawatte den ganzen Tag rumlaufen und immer gestresst sind, die reden auch viel zu hoch. Und das hat damit zu tun, dass die Leute sich auch gar nicht an ihre Stimme gewöhnen können, weil sie sie nicht hören, wie sie eigentlich klingt. Ich sage immer, das beste Beispiel ist, wenn du abends auf der Couch liegst. So wie du vorm Schlafengehen sprichst, so ist eigentlich deine richtige Stimme. Oder wenn du aufstehst, also vielleicht nicht gleich 2 Minuten danach, wo wir noch alle krächzen, aber danach, so eine Stunde später. Wenn sie sich so eingegroovt hat, ist ja ein Muskel, den muss man warm machen. Und wie man dann klingt, das ist eigentlich die Stimme. Dass die tagsüber höher rutscht und dass wir gestresst sind. Und das ist alles die logische Konsequenz. Und das halt zu bearbeiten, zu gucken, wie kriegt man die wieder dahin, wie ich eigentlich klinge. Ja, und dann hat jeder eigentlich eine schöne Stimme, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe einfach keinen erlebt in den Jahren, der eine hässliche Stimme hat.
Whatever that means, ne? Das liegt ja auch immer im Auge des Betrachters, würde ich sagen, im Ohr des Zuhörers, der Zuhörerin richtig. In diesem Fall. Ne? Jetzt hast du eben gesagt, du hast irgendwann mal deine Stimme verloren. Was hast du da genau mit gemeint?
Also ich war mit 28 in der Lage, dass ich irgendwie ganz viel erreicht hatte. Ich hatte ja eine Musikshow in Deutschland mitgemacht und hatte wirklich so die ersten Erfolge und durfte mal mit Pink singen und mit Phil Collins und mal The Dome moderieren und so. Das war richtig so eine tolle Zeit, die ich da erlebt habe. Und dann kam eine Zeit, wo ich dann auch einen neuen Plattenvertrag bekommen habe, mein erstes Album veröffentlicht habe und lief im Radio. Und ich hatte eigentlich so alles, was ich dachte, was ich mir je gewünscht habe.
Ja.
Und trotzdem war natürlich so der Druck von außen extrem groß. Die Entertainment-Industrie ist da ja auch gnadenlos. Und mir wurde gesagt, wie ich sein soll, wie ich zu reden habe, wie ich zu singen habe, wie ich mich verhalten soll. Immer schön grinsen, wie man das halt natürlich aus der Showbranche kennt. Und irgendwann habe ich mich da drin total verloren und habe einfach gedacht, boah, das bin ich doch gar nicht mehr. Also ich hatte meine Stimme so verloren im übertragenen Sinn. Mhm. Und dann habe ich Hörstürze bekommen, 5 Stück, weil ich es einfach nicht mehr hören konnte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und deshalb verstehe ich auch heute viele Menschen, die dann zu mir kommen und wirklich in einer ähnlichen Lebenskrise sind. Und ich habe dann einfach alles hingeschmissen. Habe meinen Plattenvertrag zurückgegeben, habe gedacht, das kann es jetzt so nicht sein. Der Preis ist mir zu hoch.
Aber ganz schön und dann mutig auch. Also ich meine, wenn ja. Ne, du hast ja eben gesagt, du hast ja als Kind schon irgendwie beschlossen, dass du Sänger werden möchtest, dann musst du das ja, also diese Erkenntnis, die reift ja wahrscheinlich in einem und den Schritt dann zu gehen, dazu gehört erstmal Mut.
Ich glaube, in dem Moment, wo dein Körper rebelliert, gehört dazu gar nicht mehr nur noch Mut, sondern gehört einfach nur noch dazu, dass du zuhörst und weißt, wenn du es jetzt nicht tust, dann passiert was Schlimmeres. So, und 50% von seinem Gehör zu verlieren, war für mich als Sänger, Sprecher, Moderator ein Desaster.
Ja, Katastrophe.
Was willst du ohne deinen Ohren machen? Ja. Da kannst du nichts mehr machen. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich auch nicht mehr singen konnte. Also rein so psychosomatisch, es hat einfach nicht mehr funktioniert. Und dann bin ich erstmal auf den Jakobsweg gegangen und habe mich erstmal versucht zu finden. So mein Tempo wieder zu finden, laufen lernen im wahrsten Sinne des Wortes. Und habe alles hingeschmissen und kam dann zurück und habe wirklich gesagt, okay, ich fange in einer neuen Stadt nochmal von vorne an.
Wie lange warst du unterwegs?
Ich war 5 Wochen unterwegs.
Also schon eine ganze Weile.
Total. Und habe da so die wichtigste Erkenntnis des Lebens für mich so bemerkt, ich wollte den Jakobsweg laufen, so Happe Kerkeling-Style, ne, schön durchlaufen und ich bin da mal weg und gib ihm. Ja, nach einer Woche waren aber meine Beine entzündet, meine Knie entzündet und ich habe danach nur noch den Bus genommen und lag, glaube ich, 12 Tage im Bett und musste Erbsen drauflegen, weil es entzündet war und konnte eigentlich nur Tagebuch schreiben. Ich dachte, der Jakobsweg würde aus Laufen bestehen. Meiner bestand daraus, mir genau zuzuhören, mit mir in Kontakt zu kommen, zu merken, was ist eigentlich falsch gelaufen. Und die wichtigste Erkenntnis war für mich, es läuft nicht so, wie du es gerne hättest, sondern wie es für dich richtig ist. Weil ich musste Bus fahren und das war für mich wesentlich schlimmer als zu laufen. Ja? Weil alleine sein in der spanischen Pampa, wo ungefähr einmal am Tag ein Bus kommt, das war nicht so leicht.
Ja,
ne? Wenn du so gewohnt bist, immer so socialize unter Menschen und ja, dann mit sich alleine zu sein, das war echt mal eine Lektion. Und dann nach Köln eine Bewerbung geschrieben und an der Schule als Dozent angefangen, für das Thema Stimme mit Menschen zu arbeiten. Und dann hat sich das eigentlich erst entwickelt, so dieses Wissen darüber, boah, was macht Stimme bei Menschen? Und wie krass das ist, dass man sich in seiner Persönlichkeit verändert, wenn man sich mit seiner Stimme befasst.
Aber du hast quasi beschlossen, schon in der Zeit auf dem Jakobsweg, du willst auf jeden Fall was Neues anfangen und deswegen auch dann ja eine Bewerbung in eigentlich einem neuen Feld, oder?
Richtig, ich hatte ja mein Studium und habe gedacht, das wirst du nie benutzen. Auf einmal war es dann soweit und ich konnte das irgendwie nehmen. Ich war vorher auch schon mal Volleyballtrainer, ich war Nachhilfelehrer meiner Jugend, habe gedacht, ach, dieser Lehrerkram, das machst du lieber nicht auf Lehramt, weil dann kommst du da nicht mehr raus.
Ja,
jetzt bin ich zertifizierter Coach heute und habe das einfach wirklich als Paralleluniversum gesehen und wusste gar nicht, dass ich da jetzt drin stecken bleibe. Ich wollte eigentlich erstmal mich sammeln, so, weil du hörst ja nicht auf, Entertainer zu sein oder Musiker zu sein, das bleibt ja in dir so und das ist auch heute noch da, aber ich sage mal, ein Fuß ist Entertainment-Industrie und ein Fuß ist mit Leib und Seele Anthropologe, Autor, Coach und begleitet Menschen, was das Thema Stimme angeht. Und ja, dann habe ich einfach diese zweite Dose aufgemacht und da war was drin, was ich überhaupt nicht erwartet habe. So, auch und, an Erkenntnis. Ne?
Und hast du dann quasi sowas wie deine wahre Stimme gefunden, dadurch, dass du diese zweite Dose aufgemacht hast?
Würde ich mal sagen, ja. Ich habe gemerkt, das war das Witzige, da sind wir beim Thema Stimme. Ich habe damals immer so den Glaubenssatz gehabt, ich kann nur singen. Und auch durch Singen war ich auf einmal in der Schule früher jemand. Ich war eher so der Außenseiter und auf einmal habe ich meine Stimme erhoben und war auf einmal jemand. Und das wollte ich natürlich nicht wieder hergeben. Und ich dachte, das kann ich nur, indem ich singe. Weil dann sehen dich die Leute, dann wirst du visible so. Und dann habe ich gemerkt durch die zweite Karriere, ach nee, krass, das ist gar nicht das Singen oder es ist nicht dieses Popstar sein oder dieses Kamera, all eyes on me, sondern es ist dieses, ich benutze meine Stimme für etwas, was eine Relevanz hat, nicht nur für mich, sondern für andere. Also ich berühre Menschen mit meiner Stimme, ich gehe in Resonanz mit meiner Stimme, mit anderen und dadurch hat sich das ganz schnell verselbstständigt und auf einmal, ja, kamen ganz viele Kollegen zu mir, ganz viele viele große Stars, auch die wir alle kennen, die gesagt haben, hey, kannst du mit meiner Stimme helfen, ob beim Sprechen, beim Singen, ich merke, da ist irgendwas stuck, ich komme da nicht raus aus der Nummer. Und dann kam die Wirtschaft auf mich zu und hat gesagt, hey, du hast irgendwie einen anderen Ansatz, weil ich bin halt Entertainer, also ich gehe halt daran wie ein Entertainer und versuche das nicht zu missionieren, sondern zu sagen, hey, macht euch das mal bewusst, das ist ein Riesending, was wir da haben, Stimme und Kommunikation, unsere mentale Gesundheit, das hängt alles zusammen. Und habe dadurch einfach nochmal gemerkt, auch ohne Singen bin ich auch jemand, weil ich genug zu bieten habe an anderen Fähigkeiten und konnte, glaube ich, dann erst wieder auch richtig sagen, so, jetzt bin ich aber auch Vollblut-Entertainer, bin Vollblut-Coach, Anthropologe und jetzt geht das ineinander über, weil ich bin beides. Es ist beides ein wichtiger Teil von mir und bei beidem bin ich eine Stimme und habe eine Stimme.
Wenn du dich dann mit...
Voll episch, so. Klingt voll schwer.
Na,
so
sind wir doch endlich.
Gar nicht, aber...
Guck mal, da sind wir doch endlich bei der Epik, die wir eben wollten. Ja. So, da ist es. So. Wenn du dich jetzt so viel mit Stimmen auseinandersetzt und damit ja wahrscheinlich auch viele Stimmen, verschiedene Stimmen hörst, gibt es dann sowas wie wiederkehrende Muster oder sowas wie, also was man vielleicht auch bei, weiß ich nicht, Charakterzügen oder sowas sagen kann, also Dinge, die sich ähneln, wo man im einfachsten Fall, das machen wir Menschen und Gehirne ja gerne, eine Schublade aufmacht und dann irgendwie da eine Stimme reinsteckt? Oder würdest du sagen, Stimmen sind eher einzigartig?
Also ich finde, jede Stimme ist tatsächlich einzigartig. Ich glaube trotzdem nur, dass wir das, was manchmal die Stimme zuschüttet, die innere Stimme, die wir dann nicht mehr hören, oder die hörbare Stimme, die wir nicht mehr richtig hören, das ist schon sehr ähnlich. Vor allen Dingen in westlich zivilisierten Ländern wie unserem, da haben wir schon durchgängige Probleme, die sehr wie so eine Maske drüber liegen, über allem. Also ganz oft ist es einfach so, dass Männer nicht über ihre Gefühle sprechen. Das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass Männer Männer sind, sondern es hat damit zu tun, dass Männer nicht gelernt haben, ihre Stimme so zu benutzen dafür, weil sie das nicht vorgelebt bekommen haben und weil so Thema toxische Maskulinität, das machen Männer nicht oder so. Und das ist immer noch ein Problem nach so vielen Jahren. Also man sagt, man hat ein Loch im Zahn und man geht zum Zahnarzt, aber man sagt nicht, man hat ein Loch in der Seele. Darüber redet man nicht. Aber das geht natürlich nicht nur Männern so, sondern eben auch Frauen, nur in einem ganz anderen Verhältnis. Also Jugendliche haben irgendwie Angst, dann mit 20 zu sagen, dass es ihnen nicht gut geht, weil sie dann denken, sie werden stigmatisiert oder ausgegrenzt oder nach dem Motto, was hast du denn, du bist doch erst 20, hast doch noch nichts erlebt. Frauen denken, sie müssen alles durchziehen, weil sie irgendwie Familie unter einen Hut kriegen müssen und dann auch Job und dann gelten sie als schwach. Und das sind dann schon so Muster, die ziehen sich dann durch und Leute verlieren wirklich diesen Mut zu sprechen. Und das merkst du den Leuten an. Also die sind dann einfach dünn in der Stimme oder sie gehen nicht in die Tiefe und da kommt nichts, du kriegst einfach nichts. Und ich glaube, wir sind immer alle, kennt man ja aus den Medien, einem Barack Obama hängen wir an den Lippen. Warum? Ja. Weil der vulnerabel ist. Wenn der auf einmal emotional ist, dann wackelt seine Stimme. Und der macht halt nicht so ein deutsches Politiker-Rhetorik-Geschwätz, sage ich jetzt mal, sondern der ist echt so oder so echt, wie er halt sein konnte als Präsident. Und dann singt er auf einmal Amazing Grace, auch wenn er es nicht kann, aber weil er so emotional ist. Und dann weint er auf einmal, weil gerade irgendwie ein schlimmer Schicksalsschlag die USA ereilt. Und dann redet er, macht eine Amtsansprache ganz trocken, weil es sich jetzt gerade da so gehört. Also der benutzt es. Oder eine Oprah oder große Stimmen, die wir alle bewundern, die haben halt eine Vulnerabilität. So. Und das haben wir hier total verlernt.
Aber das ist irgendwas, was man A, lernen kann, wenn wir es verlernt haben und B, was vielleicht auch Menschen, also ich möchte jetzt Barack Obama seine echten Gefühle nicht abreden, aber er hat vermutlich auch gelernt, seine Stimme so einzusetzen, wie er sie einsetzt.
Natürlich. Also ganz klar, wenn man, glaube ich, vor der Kamera steht, dann muss man auch wissen, dass man sie einsetzen muss und wie man sie einsetzt. Aber ich glaube, diese Fähigkeit, Gefühle preiszugeben, die kann man nicht lernen. Das ist eher eine Bereitschaft. Man muss wieder sagen, ich sage das einfach, was ich fühle in gewissen Kontexten, weil dadurch Menschen auch erreicht werden. Wann fühlen wir beim Konzert, dass jemand uns berührt? Ja, wenn jemand echt singt. Egal, ob der super singt wie Andrea Bocelli oder nicht so gut singt wie Udo Lindenberg. Wenn der uns was zu erzählen hat, dann toucht er uns, so, weil es echt ist. Und ja, das ist, glaube ich, ein ganz großes Thema in Ländern wie unseren, dass wir das eher zurückhalten und dadurch kommt auch einfach nichts zustande an Kommunikation und an echten Momenten oder sehr selten. Warum machen heute Leute per WhatsApp Schluss? Warum ist das so? Weil sie wollen das nicht hören, wie jemand traurig ist oder wie jemand enttäuscht ist oder wie oft sagt man, ich wollte dich zu meinem Geburtstag einladen oder wollen wir Freitag ins Kino? Ja, wir schreiben nochmal. Ja, nee, sag doch einfach ja oder nein. Hast du Bock auf mich oder hast du keinen Bock? Warum ist das so? Also wir verstecken uns halt hinter der Digitalisierung und hinter so Ängsten.
Also das finde ich auch tatsächlich ganz spannend, weil das ja auch so neue Kommunikationsformen beinhaltet und tatsächlich auch so eine Unverbindlichkeit, also so ein nicht mehr festlegen wollen auf irgendwas. Woran das liegt, da können wir ja vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, aber weil wir gerade so die Politikerkommunikation gestriffen haben, liegt das möglicherweise auch daran, dass Kommunikation hier in Deutschland zwischen Politik und Gesellschaft häufig nicht funktioniert, weil wir diese Emotionalität nicht haben, also weil Politikerinnen und Politiker möglichst darum bemüht sind, sachliche nicht Argumente vorzutragen, wenn überhaupt, oder nicht zu sagen, genau. Also ja, auch rhetorisch geschult sind, um möglichst wenig preiszugeben oder eben nur die Message abzuliefern, die sie abliefern wollen. Und damit ja verstehen wir die Emotionen oder verstehen wir sie emotional nicht und deswegen können wir sie auch auf einer Sachebene nicht verstehen? Oder wie hängt das zusammen?
Ja, ich glaube, es geht genau darum. Es ist natürlich eine Entscheidung, etwas sagen zu wollen. Und ich sage immer, ich bin kein Rhetorik-Coach, ich bin Stimmcoach. Das heißt, ich versuche, das Vulnerable, das Echte bei Menschen rauszuholen, wieder authentisch zu sein und dazu zu stehen. Und Rhetorik-Coaches versuchen möglichst ja ihren Klienten beizubringen, dass sie nichts sagen, weil es nichts zu sagen gibt oder zumindest nicht für die Ohren bestimmt ist und die Leute ein bisschen in dem Unwissen zu halten. Und das ist natürlich etwas, was total gang und gäbe ist, auch in Unternehmen und so weiter, dass man einfach Leute in Unwissenheit und in Angst, das lässt sich leichter steuern. Und das kann man natürlich über die Stimme ganz besonders gut machen. Weil wenn wir nichts sagen, dann machen sich alle ihre eigenen Gedanken. Und die sind, liegt in der Struktur des Gehirns. Unsere Amygdala, unser Angstzentrum, nimmt einfach eine negative oder eine negativ konnotierte Aussage 20-fach so doll wahr wie eine positive. Das heißt, eine positive kennen wir, du hast doch gesagt, wir machen das so, warum stimmt das denn jetzt nicht mehr? Eine negative, da machen wir uns unsere eigenen Gedanken, driften so ab in unsere Ängste und Sorgen und dann lassen wir uns leichter lenken dadurch, weil ja, angsterfüllte Menschen sind einfach leichter zu steuern. So, und das ist jetzt gar nicht, ich will es jetzt gar nicht so, ne, wie diese Mechanik jetzt den überstülpenden Politikern, dass die alle böse sind, aber das hat sich halt so etabliert, so, dass man das so macht. Und das kennt man ja auch aus Unternehmen mit Mitarbeitern. Man sagt halt möglichst wenig. Wer sagt denn schon, Leute, wir haben Probleme?
Ja, vielleicht entlassen wir 1000 Leute oder vielleicht auch nicht. Genau. Ja, das sagst du halt erst, wenn du Fakten auf dem Tisch hast. So, ne?
So ist es. Ja. Und was wir halt leider machen, wir übernehmen das im Privatleben. So, wir übernehmen diese, wie du gesagt hast, Unverbindlichkeit. Und das macht was mit uns als Gesellschaft. Wir verlieren dadurch so ein bisschen, ja, diese ganzen unterschwelligen Gefühle, dieses Ganze, was da so zwischenmenschlich passieren sollte, das ist einfach nicht mehr so gefüttert. Und das merkt man jetzt gerade zur Zeit besonders. Ich habe seit 2 Jahren echt besondere Hochkonjunktur, weil so viele Menschen mit ihren Sorgen, Ängsten alleine sind, weil man sie nicht mehr abholen kann, weil sie kaum noch reden. Sind in Isolation oft, durch die Lockdowns und so, sind Menschen isoliert, sie benutzen ihre Stimme nicht mehr, der Plausch über den Gartenzaun fällt weg, das nette Reden beim Rewe, an der Bushaltestelle, das ist ja alles weg. So diese ganzen kleinen, netten Sachen. Und ich glaube, das ist schon so eine Art Sozialisation jetzt geworden und wir werden das an den nachfolgenden Generationen merken, dass das auf jeden Fall Auswirkungen haben wird.
Und was natürlich auch Auswirkungen hat, ist, dass sich Kommunikation ja auch durchaus durch die Pandemie verändert hat. Ne? Also Kommunikation, die du gerade geschildert hast, ne? Der klassische Smalltalk, auch im Flur mit Kolleginnen und Kollegen oder wo auch immer, der findet gerade nicht mehr statt, hast du gerade schon gesagt. Aber auch die Kommunikation, die wir haben, die ist ja häufig anders, zum Beispiel digital. Ne? Und meine Stimme ist ja eine andere, wenn ich jetzt hier dir gegenüberstehe, in dem Fall tun wir das auch nicht, sondern sprechen auch quasi digital miteinander. Aber ne, das unterscheidet sich ja schon deutlich zu dem, was man hört in einer, weiß ich nicht, Zoom-Konferenz oder in irgendeinem Online-Meeting, ne?
Absolut. Gerade so der familiäre Kontext. Also ich habe auch super viele Leute, die jetzt nicht aus der Wirtschaft kommen oder aus der Entertainment-Industrie, sondern, sag jetzt mal, Otto-Normalverbraucher, die einfach sagen, mein Hund hört mir nicht zu. Also der setzt sich nicht hin. Ja, und die verstehen dann nicht, woran das liegt, dass es wirklich an der Stimme liegt und an der Frequenz und an der Klarheit. Oder die zu ihren Kindern nicht durchkommen, weil die in irgendeiner, ja, Jugendliche sind in der Pubertät zum Beispiel in einer Trance, einem tranceähnlichen Zustand. So. Und natürlich kennen wir alle die Pubertät, aber muss man natürlich auch bestimmte Tools auch wissen und auch wissen, wie man seine Stimme einsetzt, damit man da auch durchkommt. Oder Partnerschaft, super Beispiel. Diese ganzen Misskommunikationen zwischen Mann und Mann und Frau und Frau und Frau und Mann und was es, ne, alles an Konstellationen geben kann. Da sind einfach so viele Probleme. Und nicht wenige Leute kommen sogar zu mir und sagen, ich kriege die Amazon Alexa nicht an oder aus. Weil sie auf einen bestimmten Reiz, ne, programmiert ist, auf einen, das ist Physik. Und wenn dieser stimmliche Impuls nicht kommt, dann geht dieses dumme Ding nicht aus. Ja? Und das hat damit zu tun, dass Menschen sehr oft spüren, das sind auch Leute, die übersehen werden, die nicht gehört werden, generell in ihrem Leben und die darunter wirklich leiden. Natürlich grinst man dann erst wegen dieser Thematiken, ne? Aber das sind Menschen, die wirklich nicht gelernt haben, mal ihren Mund aufzumachen, sich durchzusetzen und auch in der alltäglichen Kommunikation vielleicht gar nicht die Wege und Mittel sehen, woran das alles liegt, dass sie in ihrem Leben dastehen, wo sie stehen. Dass sie einsam sind, keiner ihnen zuhört, sie immer der Arsch sind bei der Arbeit oder sie einfach nicht merken, dass sie wertgeschätzt werden.
Sei eine Stimme, nicht ein Echo. Nee, nicht nur ein Echo. Genau. So heißt es, ne? Habe ich mir grob gemerkt. Warum heißt es so? Also, ne, was meinst du auch mit dem Echo?
Genau, in meinem Buch rede ich davon, dass diese Echoisierung quasi unser Problem ist. Also unsere Stimme wird dadurch immer leiser, dass wir die Echos um uns herum als lauter wahrnehmen als unsere eigene Stimme. Soll heißen Ausbildung, Erziehung, Kirche, ja, Trainer, alle Menschen, die einem Leben so begleiten, ob Eltern, Lehrer, wer auch immer, die haben immer bei uns ein Echo hinterlassen. So. Die prägen uns in unserem Dasein. Und Kinder zum Beispiel überlegen überhaupt nicht, ob sie jetzt gleich einen Lachanfall kriegen oder nicht. Die kriegen einfach einen Lachanfall. Kinder schreien auch einfach, wenn sie Bock haben zu schreien, bis jemand kommt und sagt, hey, schrei nicht, das macht man nicht, weil so. Und Kinder sagen auch einfach, ich habe jetzt Hunger, da kannst eins sein mittags oder es kann 10:30 sein, das Kind hat halt Hunger und sagt, ich will jetzt essen. So, bis das Leben dann mit seinen Echos kommt und uns programmiert und sagt, wie wir zu sein haben. Das ist natürlich in einer Gesellschaft auch irgendwie notwendig, sonst funktioniert das alles nicht. Aber wir müssen das halt, sage ich immer, so weit zurückspulen, dass wir wieder merken, was hat das mit uns gemacht und was sind eigentlich unsere wahren Bedürfnisse? Was ist eigentlich die Stimme hinter dem Echo? Albert Einstein, ich habe mir das ja von ihm geliehen, sei eine Stimme nicht nur ein Echo. Das habe ja leider nicht ich geschrieben, sondern Albert Einstein. Und der hat das damals schon gesagt. In dieser Zeit war das schon ja absehbar, dass das einfach ein Problem ist, wenn man immer nur auf diese Echos hört und echoisiert wird. Und ich beschreibe in dem Buch so ein bisschen, wie man da zurückkommen kann, zu sagen, da bin ich ja wieder. Da ist wieder mein echtes Bedürfnis. Da bin wieder ich, da ist wieder die Person. Und wir reisen da auch zurück, so anhand von so kleinen Reflexionsfragen. Wann hat das angefangen? Wann habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich meine Stimme verloren habe? Wie fühlte sich das an, als ich sie noch hatte? So, dass man auch wirklich so den Weg ein bisschen mitgehen kann und seine eigenen Biografie mal nachgehen kann. Wo habe ich eigentlich welche Federn gelassen? Und ist das richtig? Und was fehlt mir heute, damit ich wieder der Mensch sein kann, der ich eigentlich sein möchte?
Das heißt, auf dem Weg zu meiner eigenen Stimme, ja, stellst du mir im Buch erstmal Fragen rund um meine Persönlichkeit, um mein Leben, meine Vergangenheit und das heißt Stimme und mein Charakter, mein Sein hat ganz viel miteinander zu tun.
Ich sage sogar im Buch Stimme gleich Seele, Seele gleich Stimme. Also weil ich finde, man hört jemandem an, wie er sich fühlt. Man hört jemandem an, wie er sich sieht. So, das merkt man. Leute, die selbstbewusst sind, die sind ja nicht selbstbewusst. Und ich meine mit Selbstbewusstsein nicht, dass man reinkommt und denkt, man ist der Größte oder die Größte, sondern Selbstbewusstsein heißt, sich selbst bewusst zu sein. Und ich finde, man kann erst dann selbstbewusst agieren, wenn man merkt, ja, wie man tickt, wie man vielleicht reagiert, warum man so ist. Und das heißt nicht, dass man alles schon perfekt beherrschen muss. Aber eine Verona Poth wirkt auf uns selbstbewusst, obwohl sie eine für uns nicht so angenehme Stimme hat. Aber sie benutzt sie bewusst und dadurch hat sie sehr viel Karriere damit gemacht, weil sie sie ganz bewusst einsetzt als Markenzeichen. Oder ich nehme immer gerne einen Stotterer als Beispiel. Ein Stotterer kann sehr selbstbewusst sein, wenn er damit sehr selbstbewusst umgeht, dass er stottert. Nämlich indem er nicht auf die Bühne geht und sagt, ich versuche jetzt nicht zu stottern und er wird stottern, weil er dann so aufgeregt ist und der Stress machen wird, dass er stottert. Sondern wenn er auf die Bühne geht und sagt, hallo, mein Name ist, nennen wir jetzt mal Timo und ich stottere. Und wenn es mal wieder länger dauert, gleich beim Vortrag, bitte nicht den Raum verlassen, es kommt dann schon noch.
Ja.
Der nimmt sich dadurch den Druck, alle feiern ihn, der kriegt den Riesenapplaus, alle lieben den, weil er damit ganz vulnerabel umgeht. Und der wird natürlich nicht so viel stottern, weil er den Druck nicht mehr hat. So. Und das vermisse ich immer so, dass wir damit wieder offener umgehen. Also keiner muss perfekt sprechen oder keiner hat die perfekte Stimme, aber sich darüber bewusst sein, was dahinter so steht. Also was hat dazu geführt, dass diese Stimme so ist? Und dann, sag ich mal, sensibilisieren und gucken, was stört mich denn wirklich? Ein Akzent kann einen stören, ein Sprachfehler kann einen stören. Das kann man wegtrainieren. Aber das, was in der Psyche dahinter steht, sich das genau angucken und dann sagen, ja, das ist der Grund, das finde ich doof, das mache ich jetzt noch weg und das gehört aber zu mir, das ist okay, das bin ich.
Und das sind dann auch so Dinge, die du dann tust, wenn du in Coaching reingehst? Also du beschäftigst dich erstmal mit der Person, bevor es dann wirklich an die Stimme geht. Wobei, wenn du jetzt sagst, das alles ist sowieso irgendwie eins, ne, dann hängt es ja eh miteinander zusammen, ne?
Absolut. Also das ist quasi ein Prozess. Also natürlich hat das ganz viel auch mit Atmung zu tun. Mhm. Das ist das so die Grundvoraussetzung. Habe ich auch in meinem Buch ein ganzes Kapitel darüber, wirklich, dass man lernen muss, wieder zu atmen. Wir alle haben verlernt, durchzuatmen. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Stimmbänder sind Muskeln. Die funktionieren mechanisch. Die werden durch Emotionen gesteuert und unsere Stimmfarbe wird gesteuert. Aber die reine Mechanik funktioniert durch Atmung. Viele Menschen können ja schon nicht mehr atmen. Ich habe Klienten, die kommen rein und mit denen atme ich und dann laufen erstmal ganz viele Tränen, weil die einfach erstmal wieder lernen zu atmen, ja, und in ihrer Mitte zu sein und sich zu spüren dadurch. Und dann kann man erst auf sich auf den Weg machen zu gucken, wie kriegt man jetzt in der Praxis seine Stimme wirklich dahin, dass man gehört wird, dass man mit Menschen anders kommunizieren kann und auch so, ja, Probleme aus dem Weg räumt. Und da kommt natürlich dann auch immer dieser Prozess in Gang, was ist innerlich los? Wie bin ich so geworden? Wer hat mir da diesen Glaubenssatz eingetrichtert? Und wie kann ich den jetzt beseitigen? Das kann man natürlich alles wegkriegen. Und das ist so my daily business, mit Menschen daran zu arbeiten. Und egal ob London Business School, wo ich als Dozent war, oder ganz normal im privaten Umfeld, das kann einen so plagen, dass man einfach da wirklich verzweifelt ist. Und dann muss man das ändern. Und kann man das ändern.
Ja, das Atmen ist ja total spannend, ne? Weil man sich da meistens ja nicht mit auseinandersetzt, wie man jetzt atmet, Gott sei Dank, weil das läuft ja günstigerweise auch automatisch. Also wenn man sich jedem Atemzug bewusst wäre, wäre es wahrscheinlich auch nervig. Auf der anderen Seite ist Atmen tatsächlich auch wichtig und das merkt man immer mal wieder, wenn man zum Beispiel so einen Job macht wie ich, ne? Also ganz am Anfang habe ich mich vom Mikrofon gerne mal veratmet, ja? Und bin dann nicht mehr hinterhergekommen. Und das ist, glaube ich, auch nur was im Kopf passiert, bis ich dann irgendwann mal in einem Stimmtraining gelernt habe, ne, wie man in solchen Situationen sich wieder rausatmet oder erst gar nicht da wieder reinkommt. Aber bis dahin wusste ich auch nicht, dass man sich irgendwie veratmen kann oder dass man in Stresssituationen einfach wirklich auch falsch atmen kann und dann die Stimme natürlich ganz anders klingt, wenn du versuchst, irgendwie der Luft hinterherzukommen und dann bist du irgendwann gepresst und klingst seltsam so, ne?
Total. Das Kapitel heißt mehr als Sauerstoff, habe ich das genannt, weil ich das so elementar finde, dass wir uns darüber bewusst sind. Atmen ist das Einzige, was uns steuern kann, um aus einer Panikattacke rauszukommen. Also gerade was das Thema Mental Health angeht, ist Atmen das Wichtigste. Das Gehirn läuft 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das läuft durch, auch nachts. Das Einzige, was wirklich das Gehirn und seinen Gedanken unterbricht, ist bewusst zu atmen. Also ich sage immer, aber mal 7 Sekunden durch die Nase ein, 7 Sekunden durch den Mund aus, das Ganze 7 Mal. Danach hast du 5 ganz klare Sekunden und spürst erstmal, wie geht's mir eigentlich heute? Boah, ich bin ja total müde oder boah, ich habe Magenkrämpfe oder ich bin total verspannt in den Schultern. Weil das Einzige ist, was dieses Karussell mal anhält. Und so kann man mit Aufregung lernen umzugehen. So kann man mit Sorgen und Ängsten lernen umzugehen. So kann man seine Schlafprobleme in den Griff bekommen. So kann man sich retten vor einer Gehaltsverhandlung, indem man erstmal atmet und weiß, was möchte ich eigentlich? Ja, manchmal geht man da einfach Hals über Kopf rein und wie du es gerade gesagt hast, veratmet sich, dann verspricht man sich, dann denkt man, oh, ist das peinlich, ich verhalte mich gerade wie ein Volllöffel und dann ist alles auch schon rum mit der Gehaltsverhandlung. Oder egal welche Situation, wir brauchen diesen klaren Moment und das schafft nur die Atmung. Und da hapert es bei den meisten Menschen. Und natürlich, wie du sagtest, das läuft eh passiv ab. Aber aktives Atmen, das ist der Grund, weshalb wir ganz, ganz viel Positives in unser Leben zurückholen können, wenn wir lernen, da mal wieder die Handbremse einzulegen.
Jetzt hast du eben irgendwann gesagt, dass wir so ein Stündchen nach dem Aufstehen oder vielleicht auch abends irgendwie ganz nah dran sind an unserer wahren Stimme, ne? So, also die echte Stimme zu finden, also auch von der Tonhöhe her. Du hast eben auch irgendwann gesagt, dass Menschen dazu neigen, in gewissen Situationen ihre eigentliche Tonhöhe zu verlassen. Wie finde ich denn eigentlich meine eigentliche Stimme? Weil, also wir haben ja eine wahnsinnige Varianz in unserer Stimme, ne? Also ich kann sehr tief sprechen, ich kann aber auch sehr hoch sprechen. Wir haben irgendwie sowas wie so eine Kopfstimme, ne? Und die Bruststimme, glaube ich, heißt es, ne? Die beim Singen, glaube ich, eine Rolle spielt auch oder mehr eine Rolle spielt. Wie finde ich denn in dieser wahnsinnigen Bandbreite, die wir, glaube ich, alle mehr oder weniger mitbringen, dann die Stimme, die eigentlich meine natürliche ist?
Also ich erkläre die Stimmen auch alle in dem Buch in verschiedenen Sektionen. Gibt es da natürlich Kopfstimme, Bruststimme und wie man das auch entdecken kann. Also wie man merkt, das ist meine Bruststimme, das ist meine Kopfstimme. Die kleinen Mädchenstimme, sage ich immer, Frauen sind gewohnt, in der Grundschule in Deutschland Kopfstimme zu singen, ja? Und dann verlassen die das meistens nicht mehr. Und dadurch entwickelt sich gar nicht die Bruststimme so richtig. Anders als in Amerika, wo die Bruststimme total trainiert wird, weil da ganz andere musikalische Bildung stattfindet und Kinder dazu angehalten werden, singt mal Bruststimme, so laut, so gospelig und lauter und aus vollem Herzen. Auch die Kirche, da wird nicht so Kirchengesang gesungen, sondern sehr, sehr viel Gospel und Worship, und das ist so laut und voll. Und dadurch ist schon mal da ein Unterschied in der Sozialisation drin. Und wie man das selber testen kann, ist, ja, durch Atemübung und Stimmübung kombiniert, also sowas wie puh, kann man immer machen, ganz oft. Und dann merkt man so nach 8 Mal, puh, mal da, ha, ha, puh und so weiter, dass ganz oft, dass der Kehlkopf sich dann senkt. Ah, und dann redet man ziemlich sonor und ist auf einmal entspannt. Und das ist halt das Wichtigste. Der Kehlkopf muss sich entspannen. Der muss so ganz, wenn man den anfasst, so flexibel sein. Der muss so hin und her sich bewegen lassen. Und dahinter sitzen die Stimmbänder. Und wenn das alles locker ist und da viel Luft durchgezogen ist, da merkt man auf einmal, die meisten Männer machen dann auf einmal echt nach der Übung so, und hier die Punkte ihrer Fachjury. Und die denken auf einmal, wow, wie klinge ich denn?
Jetzt so, Kinosprecher werden einmal.
Genau, ja, ja. Und so total sexy, sonor. Und das sind so kleine Tricks, die man machen kann. Aber davon gibt es natürlich massiv viele, die jetzt hier den Rahmen sprengen.
Klar.
Aber es gibt super Übungen.
Aber das heißt, Stimme oder wie ich mit meiner Stimme umgehe, das hat auch was mit Sozialisation zu tun, entnehme ich dem. Ich versuche immer Generalisierungen zu vermeiden, aber zum Beispiel ist mir so in meiner kleinen Welt aufgefallen, dass Menschen, vor allen Dingen Frauen, die native Spanisch sprechen, tendenziell tiefer sprechen, auch das Spanische tiefer sprechen, als wenn sie dann auf Deutsch umwechseln oder eben auch als deutsche Frauen. Kann das wirklich was mit einer Sozialisierung zu tun haben?
Ich glaube da schon dran. Also ich habe selber 4 Jahre auf Mallorca gelebt und mir ist da schon auch sehr viel aufgefallen, was so, ja, bestimmte Akzente oder bestimmte Regionen, dass da schon Besonderheiten gibt. Also wir kennen ja auch in unseren Breitengraden den Singsang von bestimmten Akzenten, den gibt es ja. Oder dass die Bayer jo mai und so, es geht halt weiter nach unten. Und,
ja, ja.
Und dass die Berliner eher so mit ick und dat da ein bisschen eckiger, aber das ist halt so. Und das klingt natürlich schon anders. Und ich glaube, da hat natürlich jede Ecke in Deutschland so ihren Signature-Sound. Und das macht natürlich was mit uns. Also ein Singsang wird immer anders sein als was Hochdeutsches. Und Hochdeutsch klingt vielleicht einfach ein bisschen solider und der Singsang klingt einfach ein bisschen, der schwäbische Singsang klingt vielleicht ein bisschen freundlicher, fröhlicher, so leichter. So. Und wenn man das nie verlässt, dann kann das unter Umständen, so glaube ich, sein, dass sich das auch mit das ganze Dasein einprogrammiert.
Jetzt hast du ja diese 2 Töpfe, ne? Also du bist auch Sänger, kannst singen, hast da durchaus Karriere gemacht, bist erfolgreich gewesen. Kann Singen auch bei einem anderen Topf helfen? Also kann Singen mir zum Beispiel helfen, irgendwie meine Stimme zu finden?
Total. Also es ist auch gerade der Punkt, als Theologe ist man ja auch in dem Job zu sagen, ich arbeite mit Kunst und Kultur, damit ich Persönlichkeitsentwicklung mit Menschen vollziehen kann, nenne ich es jetzt mal. So, und da ist Singen ein ganz großes Thema. Ich habe einen Mental Health Core hier in Köln.
Ein Mental Health Core, das ist ja interessant. Ja, okay.
Genau, und wir singen da wirklich einfach Songs, die gut tun. Und man merkt da wirklich Leuten an, die kommen ziemlich down und ziemlich blass. Und nach 2 Stunden Probe hier in Köln in unserem Mental Health Core gehen die nach Hause und sind wirklich da. Und die haben große Augen und die haben eine gesunde Hautfarbe. Und die schreiben mir dann manchmal, ich habe noch 3 Tage danach, geht's mir noch gut. Weil faktisch, ich bin ja Musikwissenschaftler, nach 20 Minuten singen, werden so viele Glückshormone ausgeschüttet, das Oxytocin, das Kuschelhormon, Adrenalin wird abgebaut und Cortisol wird abgebaut. Das sind wirklich Fakten. Und natürlich kann Singen da wahnsinnig viel verändern. Und Singen ist oft, sage ich immer, ein Indikator, um Dinge bewusst zu machen. Also du siehst, warum Menschen vielleicht beim Singen den Mund nicht aufkriegen. Und dass sie dann auch merken, da kommt gar nichts raus. Ich weiß nicht, ob du noch den Film Sister Act kennst.
Ja, klar, sicher.
Ich liebe den, ja. Ich denke ja immer, ich bin Whoopi Goldberg von heute, so für Arme, so.
Ja.
Weil ich die so toll fand und der Film mich so geprägt hat. Und diese kleine rothaarige Nonne, aus der nichts rauskam, die einfach immer in der letzten Reihe stand und die gesagt hat, da ist aber was in mir. Das entdecke ich bei vielen, die anfangen zu singen, ob sie es jetzt in Anführungszeichen können oder nicht. Wenn du dann jemanden hast, der das sieht und der dir mal auf den Bauch drückt und dann mal du atmest und auf einmal deinen Mund aufmachst, ja, mach deinen Mund auf, benutze deine Stimme, mein Slogan auch, dann kommt da was raus und das kann wirklich Leben verändern. Also ich habe Leute gecoacht, die haben dann angefangen, ihre Bruststimme zu benutzen. Die haben angefangen, ihre Bruststimme zu erlernen. Die hatten die gar nicht. Die haben immer nur so geredet. Und auf einmal haben die benutzt und dann haben die mir erzählt, ich habe mir jetzt ein iPhone gekauft und ich habe mir jetzt einen Laptop gekauft und ich habe jetzt mal zu Hause bei meinen Männern gesagt, so läuft das nicht mehr, ich will das so nicht mehr, wer bin ich denn hier? Und dann haben die sich gerade hingestellt und das kann wirklich ganz große Veränderungen in der Persönlichkeit machen, seine Stimme zu finden. Und Singen ist da oft wirklich eine schöne Tür, wo man durchgehen kann.
Also Stimme verändert Realität quasi.
Absolut, schöner Spruch, ja, genau so. Singen verändert dich, sage ich auch immer oft. Oder Singen macht glücklich. Du kannst nichts dagegen tun. Es macht einfach was mit dir. Und wenn du dir dieses Gefühl merkst, so nenne ich es in meinem Buch ganz hinten, das letzte Kapitel heißt oben. So, das, du spürst danach so, wie fühlt sich das an, wenn ich gerade richtig glücklich bin? Wenn ich befreit bin, 2 Stunden gesungen habe. Das ist oft ein schöner Indikator zu sagen, so, das ist auf meiner Skala eine 9. So, und eine 9 ist eigentlich das, was wir im Leben wollen. Wir wollen ja auf einer 9 laufen, wir wollen nicht auf einer 5 laufen. Ja? Wir können nicht immer eine 10 haben, weil das geht nicht. Aber wir können eine 9 haben, eine solide 9 mal, vielleicht ist es auch mal eine 3 und dann ist mal eine 10 und wieder irgendwann muss es eine 9 sein oder eine 8. So, und das ist ein schöner Indikator zu sagen, so fühlt sich das an. Weil Singen im Auto tun wir alle. Singen unter der Dusche tun wir alle. Und ja, da generalisiere ich jetzt extra. Wir tun es alle. Ja? Und ja, warum machen wir das? Weil das uns ein Bedürfnis ist, das zu tun. Und ja, das Wort Stimme ist halt, ne, zustimmen, bestimmen, Bestimmung. Da steckt es ja überall drin. Ja. Stimmt. Überall ist das Wort drin. Und wir sind uns darüber nicht bewusst, dass das total wichtig ist für uns, uns damit zu befassen.
Also für uns, für unsere Persönlichkeit, für unser Privatsein, aber eben auch für Karriere. Also Stimme ist durchaus auch sowas wie ein Erfolgsfaktor.
Ja, Erfolgsfaktor Stimme wird sehr oft auch so benutzt. Stand auch bei mir schon bei einigen Presseartikeln und so. Ist definitiv ein Erfolgsfaktor. Ich würde sogar sagen, die Nummer 1, es gibt ja so diese Aufteilung, ne? Gestik, Körpersprache ist noch ein bisschen wichtiger.
Ja.
Stimme ist aber gleich dahinter. Und der Inhalt ist tatsächlich, glaube ich, nur, das variiert immer, 7-8%. Also es ist wirklich nichts. Ja, es ist nichts. Es ist das Wie und sonst nichts. Und das kennen wir ja von uns. Ein Deutschlehrer, der irgendwie uns unterhaltsam was in Deutsch beigebracht hat, den klebten wir an den Lippen. Ein Geschichtslehrer oder Mathelehrer, der da so monoton runtergeredet hat und liebe Schüler, bitte achten Sie darauf. Da gehst du raus, du denkst, oh Gott.
Ja. Ja, klar.
Bitte, hör einfach auf.
Aber das hat jetzt was mit der Art und Weise, wie man seine Stimme benutzt, zu tun. Gibt es denn eigentlich Stimmen, die per se sympathischer klingen oder angenehmer klingen? Also gibt es so Färbungen tatsächlich, wo du sagst, die haben es einfacher, weil es per se irgendwie sympathischer klingt?
Also ich würde sagen, nein. Aber ich glaube, es gibt bestimmte Merkmale, wo man schon beobachten kann, dass sie generell bei Leuten was auslösen, wo viele sagen, jo, das geht bei mir auch so. Nehmen wir jemanden, der vorliest abends. Wenn unsere Eltern uns vorgelesen haben und die lesen vor und dann ging Puh der Bär und dann kam Tiger und dann kam irgendwie IA und so, das will keiner hören.
Ja.
Wenn man das halt ganz ruhig und bewusst liest und wirklich diese Erzählerstimme hat. Und dann ist das egal, ob das eine Frauenstimme oder eine Männerstimme ist. Es muss einfach eine Erzählerstimme sein. Dann mögen wir das. Und das löst in uns auch einen, ja, Oxytocin-Ausstoß aus. Da wollen wir einfach dranbleiben, da wollen wir zuhören. Und ich glaube, das hat eher mit dem Tempo zu tun, mit der Ruhe. Es darf nicht zu langsam sein, es darf nicht zu schnell sein. Und es muss ja eine gewisse Emotionalität beinhalten. Aber ich glaube, das kann man weder an Tonhöhe noch an Geschlechtern festmachen. Und schon gar nicht an irgendwie, wie nennt man das? Ja, oder ob jemand perfekt spricht, ja, oder so, ne? Ja. Sondern es muss emotional sein und es muss bewusst passieren. Ich nutze immer das Wort bewusst, weil ich glaube, das ist alles, was uns berührt. Ein bewusster Tagesschau-Sprecher, der uns sagt, hallo und herzlich willkommen, hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Das kann für uns genauso schön sein als ein, hier die Punkte ihrer Fachjury, Joachim Lambi, keine Ahnung. Das kann genauso schön für uns sein und es kann aber genauso eine sehr hohe Stimme sein, die uns ein Kochrezept diktiert oder in einem Podcast irgendwas sagt, ja? Oder es gibt auch dieses ASMR, heißt das so, so Schmatzgeräusche mit dem Flüstern und so. Viele schläfert das ein. Das finden die total angenehm, sowas zu hören. Manche macht das aber aggressiv, ja? Also das. Weil wenn überhaupt was uns berührt, dann ist es die Emotion in der Stimme.
Hm. So, wenn jetzt jemand irgendwie denkt, das klingt ja irgendwie alles ganz spannend, ich würde mich mal gerne auf die Reise nach meiner eigenen Stimme machen. So quasi den Do-it-yourself-Einstiegskurs. Was würdest du raten?
Was man einfach machen kann, ist ganz aktiv wahrnehmen, was man da so tut. Wenn du mit jemandem sprichst, achte doch mal drauf, wie du es sagst. Guck doch mal, was ist 100%, wenn ich mal richtig loslege. Also wie rede ich eigentlich in 100%? Nicht schreien, sondern richtig laut. Wie ist das, wenn ich nur in 10% spreche? So ganz leise und aber bewusst genauso weiterspreche. Was sind meine 50%? Wie klinge ich zum Beispiel, wenn ich, das ist eine Übung, die ich sehr oft in Unternehmen mache oder auch schon in Fernsehshows, okay, machen wir so. Sag mal, okay, machen wir so, neutral. Wollen wir das mal machen?
Okay, machen wir so.
Sag mal, okay, machen wir so in ganz neutral.
Okay, machen wir so. Ja, ist schwierig. Boah, ist echt schwierig.
Ist schwierig, ne? Ja. Das war leicht Unterton schon wieder.
Das war so ein bisschen genervt auch, ne?
Fand ich auch, ja.
Okay, machen wir so. Okay, machen wir so.
Atme nochmal vorher.
Okay, machen wir so.
Mhm. Fand ich ziemlich neutral jetzt. Jetzt sag das mal melancholisch.
Okay, machen wir so.
Jetzt sag es mal euphorisch.
Okay, machen wir so.
Mhm. Jetzt sag's mal genervt.
Okay, machen wir so.
Jetzt sag's mal ironisch.
Okay, machen wir so.
Mach nochmal.
Okay, machen wir so.
Für mich klingt das sehr freundlich im Übrigen.
Tatsächlich?
Mhm. Denk dir mal davor den Satz, das kannst du schon so machen, aber dann ist es halt scheiße. Ja. Denk dir den mal und dann sag das mal.
Okay, machen wir so. Das war wieder genervt eher, ne?
Mhm. Ja. Da merkst du mal, wie schwer das ist, ne? Das will ich damit sagen. Und du bist schon vom Fach und du machst das schon mega gut. Die meisten brauchen wirklich 8, 9, 10 Versuche, weil wir uns nicht bewusst darüber sind, was wir da tun. Und da kommen die meisten Probleme her. Du denkst, du sagst deinem Partner gerade, okay, machen wir so. Und meinst das total nett und freundlich. Und du klingst total genervt. Ja? Und deine Frau denkt so, ja, super, ich dachte, du freust dich. Ja, habe ich doch gesagt, okay, machen wir so. Ja, nee, du klingst voll genervt. Was? Ich klinge genervt? So,
das nervt mich voll, wenn du das sagst. Und schon hast du ja gesagt.
So, ja. Wir sind uns nicht bewusst darüber. Und Ironie ist super schwer zum Beispiel. Dass man wirklich dieses,
mega.
Okay, machen wir so.
Und das dann auch ohne Gesicht, ne? Wir sehen uns ja richtig. Nicht, ne? Und wenn das dann, weiß ich nicht, auch in einer blöden Videokonferenz, wo man auch die Mimik im Zweifel nicht so richtig gut erkennt, ne? Dann wird es halt irgendwann kompliziert, ne?
Voll. Und das ist wirklich ein Riesenkonfliktpotenzial, was da jeden Tag um uns um die Ohren fliegen kann. Und daher kommen wirklich die meisten Kommunikationsprobleme und nicht daher, dass der Inhalt irgendwie falsch war oder man das nicht richtig gemeint hat, sondern die Wahrnehmung von ihm. Und das zu üben, bewusst atmen zu üben, vielleicht auch sprechen vorm Atmen. Hast du ja gerade gemerkt, auch du bist schon vom Fach und als du nochmal geatmet hast, wurde es sofort besser, weil das Gehirn braucht so eine Millisekunde Zeit, um das mit der richtigen Emotion zu verknüpfen. Und wenn wir das üben im Alltag, dann kann man sich schon ordentlich auf die Reise machen oder vom Spiegel sprechen und dann einfach mal bewusst wahrnehmen, rede ich durch die Zähne? Warum kriege ich die Zähne nicht auseinander? Habe ich irgendwie, beiße ich mich immer durch, ist mein Kiefer zu? Oder warum rede ich so aggressiv nach vorne und fletsche immer so die Lippe nach oben und alle fühlen sich so angegriffen? Oder kann ich so freundlich, normal in den Spiegel sprechen und das mal üben? Das macht man ungefähr nie. Ja, man guckt sich 1000 Mal an, ob man die Haare gut hat und so, aber Erfolgsfaktor Stimme, egal.
Hauptsache Frisur sitzt, ja.
Hauptsache ich habe die Haare schön, genau. Ja.
Und wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, das Buch heißt Sei eine Stimme, nicht nur ein Echo, der passende Autor Gerrit Winter. Und er ist zu Gast gewesen heute hier. Unter anderem übrigens auch Musikwissenschaftler, Theologe und Coach. Eine ganze Menge machst du. Und es war ein sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank, dass du diesem Thema hier eine Stimme gegeben hast.
Ja, vielen Dank, dass ich das machen durfte. Und toll war auch unser Ratespiel. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Und wenn Leute draußen und du auch Lust haben, irgendwie mehr zu erfahren, ich mache jetzt eine Lesereise und bin unterwegs mit dem Buch. Und es wird echt lustig, eine musikalische Lesung. Also wenn du Bock hast, komm vorbei und ihr da draußen auch. Ich würde mich riesig freuen.
Sehr gerne. Und wahrscheinlich gibt es sich auch irgendwo im Netz zu finden, wenn man deinen Namen googelt. Und dann kriegt man alle Details, nehme ich an.
Alle virtuellen zu Hause sind am Start.
Cool. Gerrit, vielen Dank und einen schönen Tag dir.
Hey, ich danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.